Ja, auch nochmal einen schönen guten Morgen von meinerseits aus. Ich freue mich besonders hier zu sein. Als Prediger, als Missionar kommt man so in einigen Gemeinden rum. Aber auf diese Gemeinde heute darf ich mich besonders freuen. Und da möchte ich euch erzählen, warum ich mich da so besonders freue. Es hat zwei Gründe. Der erste Grund ist, dass ich schon mal hier war, aber es nur bis zum Technikpult geschafft habe und dann wieder gegangen bin. Heute habe ich es sogar bis zur Predigerbühne geschafft. Das war so, wir hatten einen, 2022 hatten wir einen Missionsbericht bei der EFG Göppingen. Und ich dachte, okay, es gibt ja nur in jeder Stadt eine EFG. Das war so irgendwie mein Denken. Und da habe ich es im Navi, habe ich es in Google eingegeben, EFG Göppingen, und das Erste, was rauskam, war halt hier. Da bin ich hier zum Technikpult und sage ich, ja, hallo, ich bin der Sinni, hier ist mein USB-Stick und so. Und ja, super, bist du aus der Schweiz? Sage ich, nee, ich bin nicht aus der Schweiz. Und da fing es dann schon an und so. Und dann sage ich, ja, ich soll doch heute predigen. Und dann, ja, wir haben heute auch einen Prediger, aber der ist aus der Schweiz. Und dann dachte ich, komisch, okay. Ja, schon mit der Birgit gesprochen? Nee, kenne ich nicht, ja. Und dann wurde relativ schnell klar, dass es doch zwei EFG Göppingen gibt, ja. Und es war dann schon 10 vor 10 und dann ging der Stress los, ja. Ja. Wie bitte? Ja, kann ich hier. So, aber ich bin nicht mit leeren Händen gegangen. Ich durfte diese Tasse mitnehmen. Die habe ich bis heute noch, ja. Und immer wenn ich sie sehe, komme ich ins Grinsen und es darf mich daran erinnern, hey, bisschen mehr Recherchearbeit betreiben. Ja, und heute bin ich wieder hier, 2 Jahre später, aber dann doch mit einem erfolgreichen USB-Stick abgegeben und zur Predigt und so weiter. Ja, das ist der erste Grund, warum ich mich besonders freue. Und der zweite Grund ist, wir wollten unseren Freundeskreis erweitern, da wir ja noch relativ junge Missionare sind. Also 3 Jahre ist ja nicht viel, ist ja nicht lange. Und da haben wir wenige Freunde, wenige Geschwister, die uns da im Gebet unterstützen. Und deswegen wollten wir unser Freundeskreis erweitern. Da haben wir einfach mal eine E-Mail geschrieben an 20, ungefähr 20 Gemeinden im Großraum Göppingen. Und zwar ist wichtig, dass einfach Großraum Göppingen, das ist unsere Heimat, hier sind wir groß geworden, meine Frau und ich, ja, dass da die Gemeinden sind und nicht irgendwo in Berlin oder so. Und von diesen 20 Gemeinden hat sich nur eine einzige Gemeinde gemeldet. Und das wart ihr. Also, das war dann eine besondere Freude, wo ich dann den Anruf bekommen habe, beziehungsweise zuerst die E-Mail und dann den Anruf. Also, deswegen, ich habe doppelte Freude heute. Und hoffe, ihr freut euch auch. Ja, dann möchte ich doch gerne starten mit der Predigt, dem Bibelwort aus 1. Petrus, Kapitel 2, Verse 21 bis 23. Da heißt es in 1. Petrus 2, 21: Denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Er hat keine Sünde getan, es ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Als er geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder. Als er litt, drohte er nicht, sondern übergab es dem, der gerecht richtet. Ja, wisst ihr kennt meinen Predigtstil noch nicht, deswegen kurze Erklärung zu meinem Predigtstil. Ich bin so ein Mensch, der gerne alles vereinfacht, ja. Also die Bibel spricht ja oft in Bilder und Sprachen, das ist ganz klar und symbolisch, ja. Aber gewisse Verse sind einfach so einfach, ja, dass sie manchmal sogar schwierig sein können zu verstehen, weil sie einfach so einfach sind. Und ich liebe es einfach, diese Verse runterzubrechen und einfach diese Einfachheit zu erklären. Und da möchte ich zum Vers 21 sagen, dass es uns ganz klar zeigt, dass alle berufen sind, für die Jesus gelitten hat. Also Frage. Und wenn ich Frage sage, dann bedeutet das, das ist jetzt eine Frage, wo jeder dann in seinem Kopf darüber nachdenken darf und für sich persönlich beantworten darf. Also gut, Frage. Hat Jesus Christus für dich am Kreuz gelitten? Das ist die Frage. Wenn nein, wenn du diese Frage mit Nein beantwortest, dann wünsche ich dir gottesreichen Segen und empfehle dir einfach mal die Bibel zu lesen. Fang an, die Bibel zu lesen. Wenn ja, also wenn Jesus Christus für dich am Kreuz gelitten hat, dann würde das bedeuten, laut Vers 21, dass du berufen bist. Weil im Vers 21 steht Folgendes, ich lese es noch einmal, denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Also ich habe Jesus Christus in meinem Leben aufgenommen und glaube, dass er für mich gelitten hat. Ja, gelitten bis zum Tod. Und du, glaubst du das auch? Die Frage ist, wozu? Also wenn du das glaubst, wozu sind wir dann berufen? Und auch darüber informiert uns Vers 21, nämlich da heißt es, ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Also Wir sind berufen dazu, seinen Fußstapfen nachzufolgen, in seine Fußstapfen zu treten. Puh, wie geht es dir mit dieser Aussage, in seine Fußstapfen zu treten? Ich meine, die Fußstapfen Jesu Christi. Es könnte zweierlei Reaktionen auslösen. Die einen denken vielleicht, wow, was für ein Privileg. Ich darf ihm nachfolgen, ich darf in seine Fußstapfen treten. Wow, heilig. Und die anderen denken vielleicht so, ja, das ist heftig. Was bedeutet das für mich? Vielleicht denkst du auch etwas ganz anderes. Aber egal, welche Variante jetzt auf dich zutrifft, was du da jetzt denkst, die nachfolgenden Verse zeigen uns, welch ein Vorbild er hinterlassen hat und aber auch, was wir bestrebt sein sollten zu tun. Nämlich Vers 22 und 23, da heißt es, er hat keine Sünde getan, es ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Als er geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder. Als er litt, drohte er nicht, sondern übergab es dem, der gerecht richtet. Das ist heftig. Für mich persönlich eine Mammutaufgabe. Nicht sündigen, nicht lügen, nicht betrügerisch reden, nicht zurückschmähen bzw. sich nicht beschweren, alles so hinnehmen, wie es kommt und es Gott abgeben, der alles gerecht richtet. Ist alles leichter ausgesprochen als getan. Eine Riesenaufgabe und eine Riesenherausforderung. Aber wisst ihr, was mir Mut macht? Ich meine, Mut in diese Fußstapfen Jesu Christi zu treten. Wisst ihr, was mir Zuversicht gibt, dass ich es schaffe? Ich sage es euch, es ist mein Joker im Ärmel, den ich habe, ja? Nämlich das Wort berufen. Ich bin dazu berufen. Jesus hat für mich gelitten, also bin ich dazu berufen. Ich bin nicht von Menschen dazu berufen worden, nein, sondern von Gott selbst, der Himmel und Erde geschaffen hat. Dieser hat mich berufen. Dieser, für den 365 Billionen Lichtjahre wie eine Sekunde erscheinen können. Dieser hat mich berufen. Oder noch besser gesagt, wie es in Epheser 2, Vers 10 steht, da heißt es, denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Das bedeutet nicht nur, in Jesu Fußstapfen einmal reinzutreten, sondern auch darin zu wandeln, nach Epheser 2, Vers 10. Und zwar nicht einfach nur zu wandeln, sondern in den Werken, die er zuvor vorbereitet hat. Er hat sie vorbereitet, er ist vorangegangen in diesen Werken. Ich meine, wer kennt es nicht, als Kind hat man Angst, in diesen dunklen Raum reinzugehen, wenn der Lichtschalter noch nicht an ist. Also wenn es dunkel ist, da geht man ungern rein, weil es einfach dunkel ist. Obwohl der Lichtschalter gleich am Eingang ist, aber trotzdem, du musst ja die Tür aufmachen und dann ist diese Dunkelheit da und man hat einfach Angst. Oder nachts auf Toilette alleine gehen, ja, hat man auch als Kind vielleicht Angst gehabt. Aber wenn der Papa, wenn der vorangeht und du läufst hinterher, ja, dann ist die Angst auf einmal weg, weil du weißt, da ist einfach ein großer Vater, der geht voran, der tut alles vorbereiten, der macht den Lichtschalter an und ich kann hinterherlaufen. Ich brauche keine Angst mehr zu haben. Also bleibe ich ganz nah bei ihm, direkt hinter ihm, direkt in seine Fußstapfen hinterherwandeln. Ja, so ist es auch mit Gott und uns. Wandeln in seinen Werken, die er zuvor vorbereitet hat. Dazu bin ich berufen. Ja, dazu bist du berufen. Ja, das möchte ich tun. Und ja, ich hoffe, das möchtest du auch tun. Um es nochmal kurz zusammenzufassen und zu vereinfachen. Also, wenn du glaubst, dass Jesus Christus für dich am Kreuz von Golgatha gelitten, gestorben und wieder auferstanden ist, um deine Sünden zu vergeben, dann bist du ein Christ, ein sogenannter gläubiger Christ. Dann bist du berufen, um ihm nachzufolgen. Lass mich dieses Nachfolgen, dieses Wort noch einmal runterbrechen und vereinfachen. Jesus nachfolgen bedeutet, ein Missionar zu sein. Wenn du jetzt irgendwie einen Widerspruch in deinen Gedanken findest, dann stell dir doch einfach mal die Gegenfrage, was ist ein Missionar? Die Antwort ist, ein Missionar ist einer, der Jesus nachfolgt. Also wieder umdrehen, also schlussfolgere ich, und dazu muss man keine Theologie oder irgendetwas studiert haben, der Schlussfolgerung ist, dass wir alle, also gläubige Christen, Missionare sind. Weil wir alle möchten Jesus Christus nachfolgen. Weißt du was? Es spielt keine Rolle, wie alt du bist. Es spielt keine Rolle, ob du 15 Jahre alt bist, ob du 75 Jahre alt bist. Und ebenso spielt es keine Rolle, wie alt du im Glauben bist, wie lange du schon im Glauben bist, ob du gerade erst zum Glauben gekommen bist oder ob du schon 30 Jahre lang Christ bist. Es spielt keine Rolle. Jeder Gläubige ist ein von Gott berufener Missionar. Das hört sich jetzt wieder so krass an und wieder so schwer an. Missionar, dieses Wort wird ja immer so Missionar, so groß geschrieben. Aber hört mir zu, ich möchte kein Wohlstandsevangelium predigen und sagen, dass alles super easy wäre. Aber genauso möchte ich auch kein Evangelium predigen, wo es heißt, dass alles super schwer wäre und wir können nichts tun und alles ist einfach so ultra schwer. Oft hört es sich einfach schwieriger an, als es tatsächlich ist. Wir Menschen tendieren oft dazu, die Dinge schwerer zu machen, als sie eigentlich sind. Kurzes Beispiel aus meinem Leben. Als Missionar in Paraguay muss man natürlich auch die Sprachen sprechen. Und dort werden zwei Sprachen gesprochen. Einmal Spanisch und einmal die sogenannte Sprache Guarani. Guarani, das ist die Indianersprache, weil dort auch sehr viele Indianer leben. Nun, Spanisch konnte ich relativ schnell auf der Straße lernen, weil es Ähnlichkeiten mit Englisch hat, das ich auch spreche, oder Französisch hat. Ja. Und das konnte ich relativ schnell lernen, aber dieses Guarani, diese Indianersprache, das fiel mir relativ schwer. Und deswegen musste ich extra eine Schule besuchen, die von einem Missionar geleitet war, der sich zur Aufgabe gemacht hat, anderen Missionaren die Sprache beizubringen. So, und dann war ich in der Schule und der Lehrer hat relativ schnell festgestellt, dass die deutsche Sprache eine sehr komplizierte Sprache ist und dass ich einfach zu kompliziert denke und deswegen diese Indianersprache nicht verstehe. Also Deutsch, Englisch, Spanisch sind alles so detaillierte Sprachen. Guarani ist einfach so simpel, dass es als kompliziert denkender Mensch nicht möglich ist, sie zu sprechen. Also so simpel, ja. Zu einfach, ja. Und das meine ich, dass der Mensch sich einfach zu schwierig macht. Ja? Zum Beispiel im Deutschen haben wir diese sogenannten Präpositionen. Das Glas Wasser steht auf dem Tisch. Also es sind jetzt, ich habe es nicht mitgezählt, aber 6 Wörter vielleicht. Ja. So, in Guarani sagt man Wasser, Tisch, oben. Und das versteht jetzt jeder. Da gibt es jetzt keine Frage, ist das Glas Wasser auf dem Tisch, ist da Wasser drin, ist da Apfelsaft drin, ist es unterm Tisch, neben dem Tisch, das interessiert keinen. Jeder versteht Wasser, Tisch, oben. Ganz einfach, da brauchen wir nicht mehr drüber schwätzen, ja. So, und diese Erfahrung, die ich beim Sprachenlernen gemacht habe, die hat mir gezeigt, dass wir Menschen, beziehungsweise ich besonders, dazu tendieren, Dinge schwerer zu machen, als sie eigentlich sind. Komplizierter machen als nötig. Und deswegen, das Thema, dass jeder von uns ein Missionar ist, möchte ich jetzt auch nochmal einfach ein bisschen runterbrechen, um zu zeigen, wie einfach es doch sein kann. Ein weiterer Grund, warum ich das jetzt runterbrechen möchte, ist, dass ihr ja alle das Sprichwort kennt, wer große Dinge meistern möchte, der soll bei den kleinen Dingen anfangen. Ja. Zumindest hoffe ich, dass ihr das Sprichwort kennt. Wenn nicht, dann habt ihr es jetzt kennengelernt. Ja, an dem Sprichwort ist etwas dran, weil wenn wir uns keine Zwischenziele setzen, keine Meilensteine setzen, dann werden wir oft enttäuscht, weil das Hauptziel oft viel zu weit weg ist. Und dann stecken wir oft den Kopf in den Sand. Und also damit ihr mich richtig versteht, unser Hauptziel ändert sich nicht. Unser Hauptziel bleibt gleich. Jesus ähnlicher werden. Das ist unser Hauptziel. Aber auf dem Weg zu diesem Hauptziel dürfen wir uns Zwischenziele setzen oder Meilensteine setzen. Und diese Meilensteine sind natürlich leichter zu erreichen als das Hauptziel, also niedriger angesetzt, aber sind trotzdem erforderlich auf dem Weg zu unserem Hauptziel, nämlich Jesus ähnlicher werden. Also gleichgesinnt zu sein, wie Jesus es ist. Ja? Können wir dieses Ziel innerhalb einer Woche schaffen? Das ist die Frage. Gleichgesinnt zu sein, wie Jesus es ist. Vermutlich nicht. Deswegen breche ich das nochmal runter und setze einen Meilenstein drunter an. Und da denke ich an den Apostel Paulus. Können wir in einer Woche so werden wie der Apostel Paulus? Ich meine, Apostel Paulus, der die ganzen Briefe geschrieben hat, einen großen Bruchteil der Bibel geschrieben hat, der so viele Werke getan hat, Gemeinden gegründet hat. Können wir so werden wie dieser Paulus? Weiß nicht. Ich möchte niemanden entmutigen, aber mir persönlich, ja, aus meiner Perspektive scheint das in einem Zeitraum von einer Woche relativ schwierig. Nicht unmöglich, aber schwierig, ja. Weil wir wissen, mit Gottes Hilfe ist alles möglich, ja. Aber es ist schwierig. Also setzen wir noch einen Meilenstein tiefer an. Und da habe ich eine Person in Gedanken, beziehungsweise in der Bibel, die wirklich ein gutes Vorbild ist für uns, ein wirklich guter Meilenstein ist, ja. dass wir es sogar vielleicht in einer Woche erreichen können, sogar in einem Tag. Ja, diese Person in der Bibel scheint auf den ersten Blick gar nicht so bedeutend, aber diese Person ist ein bedeutender Teil eines großen Wunders in der Bibel. Diese Person hat keinen Kurs besucht, diese Person hat keine Theologie studiert, diese Person hat null Erfahrung im Thema Evangelisation, diese Person hat null Erfahrung im Thema Missionarsein, aber diese Person hat etwas Essentielles verstanden. Und jetzt will ich euch nicht länger auf die Folter spannen. Diese Person können wir uns gerne mal anschauen. Aber hey, nicht nur anschauen, sondern auch als Meilenstein nehmen. Und diese Person finden wir in der Geschichte von Johannes 6, Verse 1 bis 11. Da geht es um diese bekannte Geschichte, die Speisung der 5000. Ich lese vor Johannes 6. Danach fuhr Jesus über den See von Galiläa bei Tiberias. Und es folgte ihm eine große Volksmenge nach, weil sie seine Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus aber ging auf den Berg und saß dort mit seinen Jüngern beisammen. Es war aber das Passa nahe, das Fest der Juden. Da nun Jesus die Augen erhob und sah, dass eine große Volksmenge zu ihm kam, sprach er zu Philippus: Wo kaufen wir Brot, damit diese essen können? Das sagte er aber, um ihn auf die Probe zu stellen, denn er selbst wusste wohl, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm: Für 200 Denare Brot reicht nicht aus für sie, dass jeder von ihnen auch nur ein wenig bekommt. Da sprach einer von seinen Jüngern, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, zu ihm: Es ist ein Knabe hier, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Doch was ist das für so viele? Jesus aber sprach: Lasst die Leute sich setzen. Es war nämlich viel Gras an dem Ort. Da setzten sich die Männer, es waren etwa 5000. Und Jesus nahm die Brote, sagte Dank und teilte sie den Jüngern aus, und die Jünger aber denen, die sich gesetzt hatten. Ebenso auch von den Fischen, so viel sie wollten. Ja, ein Riesenwunder, das hier geschehen ist. Jesus hat aus 5 Gerstenbroten und 2 Fischen eine Menschenmenge gesättigt, in etwa von 5000 Männern, also dazu gehören dann auch noch Frauen und Kinder, also spekulativ würde ich jetzt sagen, vielleicht 7000 Personen insgesamt. Das bedeutet, es waren mehr Personen als 5000, Frauen und Kinder, ja, sind ja nicht erwähnt. Aber jetzt haben wir in dieser Geschichte mehrere Personen. Und ich beziehe mich ganz speziell auf die Person in Vers 9. Da heißt es in Vers 9: Es ist ein Knabe hier, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Doch was ist das für so viele? Ja, dieser Knabe hier sollte unser nächster Meilenstein eigentlich sein. Und da möchte ich euch diesen Knaben einmal vorstellen. Ihr könnt euch das so vorstellen jetzt wie ein Steckbrief. Ja? Name, Doppelpunkt, unbekannt. Berichtet die Bibel nicht. Alter, unbekannt. Meine Vermutung, circa 8 bis 18 Jahre alt. Wie komme ich auf diese Vermutung? Ich lese vor, Wikipedia-Auszug. Da heißt es: Ein Junge oder Bub oder Knabe, vereinzelt auch Bursch oder Bube, ist ein junger Mensch männlichen Geschlechts, der das Erwachsenenalter noch nicht erreicht hat, also ein männliches Kind oder ein männlicher Jugendlicher. Deswegen habe ich einfach mal so das Alter von 8 bis 18 angesetzt, ja, Knabe. So, Besitz, was ist ein Besitz? 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Meine Vermutung für den Besitz, wahrscheinlich war es der Einkauf für die komplette Familie, also kam wahrscheinlich vielleicht gerade vom Markt und hat es für die komplette Familie gekauft. Und der letzten Punkt des Steckbriefs, den behalte ich mir noch kurz auf, da kommt gleich noch ein Punkt. Jetzt könnten wir, wenn wir diesen Knaben als Meilenstein nehmen, könnten wir jetzt zur Bäckerei gehen, 5 Brote kaufen und zum Fischmarkt gehen und 2 Fische kaufen, ja, und Ziel erreicht. Ist das so? Nun, ich denke nicht. Deswegen komme ich zum letzten Punkt des Steckbriefs, der heißt Einsatz. Was war denn sein Einsatz? Sein Einsatz war nicht 5 Gerstenbrote und 2 Fische, sondern all in. Also alles, was er hatte. Ja, richtig gehört, dieser Knabe gab alles, was er hatte. Mit anderen Worten, all in. All in, im Glauben, dass Jesus Christus was damit anfangen kann. Nicht irgendetwas, sondern ein großes Wunder. Es war zu diesem Zeitpunkt ja schon bekannt, dass Jesus Christus Wunder getan hatte. Deswegen war ja diese große Volksmenge da, wie es im Text heißt. Die ist ihm ja nachgefolgt. Und er hat vielleicht vom Hörensagen schon gehört, ja, dieser Jesus hat Kranke geheilt. Dieser Jesus hat Wunder getan und er ist ihm hinterhergegangen, weil er wollte was von diesem Jesus. Er wollte ihn auch mal vielleicht sehen, auch mal kennenlernen. Und vielleicht hatte deswegen dieser Knabe so einen großen Glauben. Um das Ganze noch ein bisschen verständlicher zu machen, All-in heute bedeutet nicht dasselbe wie All-in damals. Wisst ihr, Deutschland ist ein gutes Land, ein soziales Land und bietet hier und da Hilfen an. Ja? Also es ist wirklich schwierig, sage ich mal, nichts, wirklich gar nichts mehr in Deutschland zu haben, weil selbst als Bettler bekommst du etwas. Ja? Aber damals war das ja nicht so. Damals gab es kein Bürgergeld, Hartz IV, Elterngeld, Kindergeld, was weiß ich, was für Sozialleistungen wir alles noch haben. Das gab es ja damals nicht. Damals, wenn du alles gegeben hast, dann hast du einfach nichts mehr gehabt. Also All-in damals ist nicht dasselbe wie heute. Also das sollte uns auch nochmal zeigen, wie krass groß der Glaube dieses Knabens war. Erstaunlich ist auch in dieser Geschichte, dass nicht Jesus in die Volksmenge guckt und sagt, ach, der Junge da, der Knabe, der hat 5 Brote und 2 Fische. Nein, so war das nicht. Auch nicht Andreas oder Philippus, sondern ich gehe davon aus, dass der Knabe zu Andreas kam. Ja, weil es war ja so, dass Jesus und seine Jünger sich hochgesetzt haben auf dem Berg, also auf einem erhöhten Hügel, und dann konnten sie ja die Volksmenge quasi sehen. Ja, und wenn du jetzt zu Jesus willst, dann musst du erstmal diesen Berg besteigen und musst dann zu Jesus kommen. Und da sind ja auch die Jünger quasi. Und er ist ja zu Andreas gekommen. Und Andreas sagt ja, guck mal, da ist dieser Junge. Also Andreas stellt diesen Knaben vor. So, und das ist das Auffällige, dass dieser Knabe zu Jesus kam. Und dieses Prinzip, dass man hingeht und etwas gibt, das nennt sich Hingabe. Hingabe bedeutet, sich hinzugeben. Hingabe bedeutet, das, was man hat, hinzugeben. Hingabe, wenn wir das Wort jetzt mal auf Deutsch runterbrechen, hin, also hingehen, und Gabe kommt von geben. Hingabe. Der Knabe, als einer von der Menschenmenge, die Jesus nachfolgte, ging hin und gab, was er hatte. Heißt es nicht irgendwo in der Bibel, lass die Kinder zu mir kommen? Heißt nicht irgendwo in der Bibel, Matthäus 18, Vers 3, seid wie die Kinder? Das sollte unser nächster Meilenstein sein, sich so hinzugeben wie dieser Knabe. Sich hinzugeben zur Berufung. Hinzugeben, was man hat, im Glauben daran, dass Jesus daraus ein Wunder macht, ein Segen für andere, so wie er zum Segen für 5000 und plus wurde. Wisst ihr, nicht einmal Philippus, der ja länger und öfter bei Jesus war, war so wie dieser Knabe. Hatte nicht so einen großen Glauben wie dieser Knabe. Philippus ist da rechnerisch rangegangen, ja. 200 Denare hat er ausgerechnet, ja. Für 5000 Personen kommt nicht hin. Da muss man kein Mathe-Genie sein, aber er ist da rechnerisch angegangen. Gottes Reich ist aber nicht rechnerisch anzugehen, sondern mit Glauben. Heißt es nicht in der Bibel irgendwo, wenn euer Glaube so groß wäre wie ein Senfkorn, dann könntet ihr Berge versetzen? Mann, ich wäre so gern wie dieser Knabe. Vor allem die Hingabe des Knabens war ja auch ein Mitauslöser zu einer Evangelisation, so betrachtet. Ich meine, bei solch einem vollbrachten Wunder, 5000 plus Personen waren da, kamen bestimmt auch einige zum Glauben, die ja nur mitgegangen sind, um das Ganze ja mal zu prüfen, um zu gucken, ob das wirklich stimmt, was ja vorher so berichtet wurde, ja, ob er wirklich dieser Messias ist, ob er wirklich mehr ist als ein Wanderprediger. Und dann macht dieser Jesus ein Riesenwunder, ausgelöst durch den Knaben natürlich und seine Gabe, und da sind bestimmt einige auch zum Glauben gekommen. Also es war eine aktive Evangelisation so gesehen. Also der Knabe hat sich mit seinem Werk teilhaftig gemacht an dieser Riesenevangelisation durch seine Gabe. Mann, ich wäre so gern wie dieser Knabe. Und wenn du nicht so ein unbedeutender, namensloser Knabe sein möchtest, weil du vielleicht denkst, dass der Knabe jung und dumm oder leichtsinnig war, dann verrate ich dir etwas. Nämlich Matthäus 2, Vers 11, da heißt es, da geht es um die drei Weisen aus dem Morgenland, da heißt es, und sie gingen in das Haus und sahen das Kindlein, also Jesus, mit Maria, seine Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Also selbst diese drei Weisen gaben ihre Schätze. Also können wir sehen, dass Hingabe nichts mit Intelligenz zu tun hat. Also, weil diese drei Weisen, Die waren natürlich ja hochgebildet, mehr als dieser Knabe, ja. Diese drei Weisen sprachen ja sogar mit dem König Herodes. Und früher konnte nicht jeder einfach so mal kurz vor den König treten und irgendwie mal mit dem ein Wörtchen austauschen. Also genossen diese drei Weisen auch einen gewissen Stellenrang. Und trotzdem kommen diese drei Weisen zu Jesus, knien sogar hin und beten ihn an und geben, was sie haben. Das nennt man Hingabe. Sie waren auf einem langen Weg, aber letztendlich fanden sie Jesus. Frage: Hast du Jesus auch schon gefunden? Wenn ja, dann kannst du sicherlich meine nächste Frage schon denken, aber ich stelle sie einfach trotzdem mal. Hast du dich Jesus auch schon hingegeben? So wie der Knabe oder die drei Weisen? Der Knabe und die drei Weisen haben Folgendes gemeinsam: Sie haben ihr Wertvollstes gegeben. Gib du auch Jesus dein Wertvollstes. Damit meine ich nicht dein Auto oder dein Haus oder dein Geld, sondern das Wertvollste. Und das ist unsere Zeit. Zeit ist knapp, Zeit ist wertvoll, aber Zeit kann auch böse sein, so wie es in Epheser 5, Vers 16 heißt. Da heißt es, kauft eure Zeit aus, denn die Tage sind böse. Also investiere deine Zeit in Gottes Reich. Matthäus 6, Vers 33 heißt es, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, dann wird euch der Rest zufallen. Ja, berufen, um Jesus nachzufolgen, sich hinzugeben oder ein sogenannter Missionar zu sein. Aber wie? Und jetzt etwas wieder, wo ich es runterbrechen möchte, etwas Praktisches, etwas Anwendbares. Wie kann ich Missionar sein, wenn ich doch ja nicht die Möglichkeiten habe, wie so ein junger Kerle vielleicht, ja, wenn ich schon älter bin, wenn ich Knieprobleme habe, wenn ich im Rollstuhl sitze, wenn ich bettlägerig bin, ja, wie kann ich trotzdem Missionar sein? Gott hat mich doch dazu berufen, haben wir doch gelesen. Und jetzt etwas Praktisches, nämlich die drei Arten von Missionarssein, die drei Varianten. Die erste Variante nennt sich der sogenannte Kniemissionar, der kniende Missionar. Warum heißt er so? Weil er ständig auf Knien ist und betet. Und Knien ist natürlich symbolisch, wir können auch im Sitzen oder im Liegen beten, ganz klar. Aber ich behalte dieses Symbol weiter. Der kniende Missionar, der ständig auf Knien ist und betet. Ein weiser Mann sagte mal, wenn wir auf den Knien sind, dann sind wir höher als alles andere. Weil in dem Moment, wo wir auf den Knien sind und Gott anbeten, sind wir direkt vor seinem Thron und sind somit höher als alles andere. Also wer sich erniedrigt, auf die Knie geht und betet, der ist höher als jeder andere, höher als jeder Präsident. Etwas Höheres als bei Gott zu sein, in seiner Gegenwart zu sein, gibt es nicht. Schauen wir uns mal an, was Römer 15, Vers 30 sagt. Da schreibt der Paulus: Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, um unseres Herrn Jesus Christus und der Liebe des Geistes willen, dass ihr mit mir zusammen kämpft in den Gebeten für mich zu Gott. Also das Gebet eines knienden Missionaren hilft denen, die an der Front stehen. Wir wissen nach Epheser 6, dass es ja ein geistlicher Kampf ist, dass es ein geistlicher Krieg ist. Und wir dürfen uns im Gebet teilhaftig machen dieses geistlichen Kampfes in diesen Krieg. Und das Ganze ohne Risiko. Also sprich, die, die an der Front stehen, die sind einem Risiko ausgesetzt. Die gehen in andere Länder und so weiter. Aber der kniende Missionar kämpft genauso mit, macht sich teilhaftig dieses Kampfes, aber ganz ohne Risiko, weil er in seinem stillen Kämmerlein zu Jesus Christus betet. Also investier deine Zeit ins Gebet für Leiter, Pastoren, Geschwister und andere Missionare und andere Geschwister. Das ist der Kniemissionar, die erste Variante. Die zweite Variante nennt sich der Handmissionar. Warum nennt er sich Handmissionar? Weil diese Person eine von Gott gesegnete Hand bekommen hat. Damit meine ich zweierlei Dinge, nämlich wenn Gott dir einen Reichtum zur Verfügung gestellt hat, dann kannst du dies investieren in Gemeinden, in Missionare, in Projekte, christliche Hilfsorganisationen. Dazu ist dein Handeln erforderlich, ja. Im Wort Handeln steckt ja das Wort Hand, ja. Also deswegen der Handmissionar. Und die zweite Variante vom Handmissionar ist, dass Gott dir eine besonders gesegnete Hand geschenkt hat, nämlich im Sinne von Handwerk, ja. In jeder Familie bei jedem Glaubensbruder, bei jeder Glaubensschwester, in jeder Gemeinde gibt es einfach handwerklichen Bedarf. Ja? Und da kannst du dich handwerklich auch engagieren, deiner Gabe, die du von Gott bekommen hast. Denn das ist mindestens so viel wert, wie wenn jemand dafür bezahlen würde, dass diese Dienstleistung getätigt worden wäre und du bietest diese Dienstleistung an und das ist wie wenn du dieses Geld gespendet hättest, das derjenige eigentlich gezahlt hätte für diese Dienstleistung. Ja? Also nur, dass du halt eben dazu kein Geld spendest, sondern eben deine Zeit. Das ist der Handmissionar. Und die dritte Variante nennt sich der Fußmissionar. Ja? Kann man sich wahrscheinlich denken, aber warum nennt er sich so? Weil er mit seinen Füßen läuft und die gute Nachricht von Jesus Christus verkündet. Auch das ist seine Zeit, also das Kostbarste, was man hat, investieren. Nämlich man redet mit den Leuten, man predigt das Evangelium, man geht raus und verkündigt. Und du musst gar nicht erst das Land verlassen, um Menschen von Jesus Christus zu erzählen. Fang bei deinem Nachbarn an. Lad ihn ein in die Gemeinde. Oftmals müssen wir gar nicht den Menschen das komplette Evangelium jetzt predigen, wenn wir uns auf Türangel und Schwelle da jetzt treffen oder so. Da reicht es einfach, eine Einladung, einen Flyer zu verteilen und in die Gemeinde einzuladen. Und der Prediger, der verkündigt dann das Evangelium. Aber du hast dich teilhaftig gemacht dieses Werkes, weil durch dich ist ja diese Einladung gefolgt. Ja, also um es nochmal zusammenzufassen, kniender Missionar ist der Missionar, der betet. Der Handmissionar ist der, der mit Geld oder seiner Arbeitsgabe hilft und gesegnet ist. Und der Fußmissionar ist der, der auf die Straße geht und die gute Botschaft überbringt. Wir sollten uns nicht eins davon aussuchen. Wir können gleichzeitig mehrere sein oder auch nur eins davon, aber dafür intensiv. Wichtig ist, dass wir beten, damit Gott dir deinen Weg zeigt, wie er dich als Missionar einsetzen möchte. Gott möchte dich führen. Ja, Gott möchte dich führen, aber Gott kann dich auch nur führen, wenn du dich ihm ganz hingibst. Und wenn du dich ihm ganz hingibst mit deiner Zeit, mit all deiner Zeit, dann wird er dich als einer dieser Typen, Varianten von Missionaren benutzen oder auch alle drei zusammen. Ja? Knie, Hand, Fuß. Und Jesus, unser ultimatives Ziel, unser Hauptziel, sagt uns in Matthäus 5, Vers 14, da sagt uns, ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf dem Berge liegt, nicht im Verborgenen bleiben. Ein paar Verse vorher sagte er, ihr seid das Salz der Erde. Ja, hier ist nicht die Frage, er fragt nicht, willst du Salz und Licht sein? Hier ist nicht die Frage, sondern er sagt, du bist Salz und Licht. Das ist ja eine ganz klare Identitätszusprechung. Wir haben ja heute in unserer Gesellschaft ein großes Problem der Identität. Die Jugendlichen wissen gar nicht mehr, was sie sind, welches Geschlecht sie sind. Aber Jesus Christus spricht uns unsere Identität zu, dass wir Salz und Licht sein sollen, für die Gläubigen, aber auch für die Ungläubigen. Meine lieben Geschwister, ich möchte schließen mit einem Vers, nämlich Jesaja 60, Vers 1, da heißt es, mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Amen.